Tobias Henrichs hat ein richtig gutes Kochbuch geschrieben. Es heißt School of Taste Veggie. Und dass er als passionierter Hobbykoch überhaupt in die Verlegenheit kam, ein Kochbuch zu schreiben, naja, er ist eben nicht irgendein Hobbykoch. Hör mal rein. Willkommen im Kochbuch-Podcast.
Hallo, ich freue mich total dabei zu sein und ja, bin schon gespannt auf deine Fragen.
Du bist eben Deutschlands bester Hobbykoch geworden. Wie fühlst du dich gerade?
Ja, ich habe ja bei dem Wettbewerb Deutschland kocht mitgemacht gerade und ja, da habe ich tatsächlich gewonnen und ich habe tatsächlich ein paar Tage gebraucht, um das zu realisieren, dass ich da jetzt tatsächlich gewonnen habe. Also danach, nach dem Wettbewerb, war irgendwie so Leere in mir. Also ich habe irgendwie, wir haben dann noch, war bei der Freundin, haben wir gewohnt und dann haben wir noch mit der Abend gegessen, wussten auch nicht so recht, was wir machen sollen. Dann waren wir bei irgend so einem ganz einfachen Asiaten irgendwie essen und danach sind wir ins Bett gegangen und das war irgendwie alles sehr unspektakulär. Und erst irgendwie so 2 Tage später habe ich dann so realisiert und gesagt, ja, du hast ja wirklich gewonnen. Und jetzt habe ich eine Küche im Wert von 25.000 Euro an der Backe.
Herzlichen Glückwunsch, aber das ist ja eine
Dankeschön.
gute Sache. Wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen ausgetauscht. Da hast du mir gesagt, du hast tatsächlich ja eine sehr kleine Küche und tatsächlich auch gar nicht die super Top-Notch-Spezialgeräte, sondern wirklich von der Stange die Minimalausstattung sozusagen. Und jetzt kannst du dich mal schön einrichten.
Ja, genau. Und das Problem ist jetzt nur, wir wohnen halt jetzt in der Mietwohnung und die wird uns jetzt gerade ein bisschen zu klein. Und das heißt, wir überlegen eh umzuziehen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, ob wir dann vielleicht eine Wohnung finden, ohne Küche oder mit einer schlechten Küche, wo wir dann ein bisschen renovieren können. Aber natürlich, ja, es ist schwierig. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwie eine Wohnung nur danach auszusuchen, ob die Küche schlecht ist. Von daher. Jetzt haben wir gerade eine im Auge, da ist die Küche relativ neu. Dann müsste ich irgendwie gucken, wer den Gutschein übernimmt. Aber ich habe schon so ein paar,
Oder
die gesagt haben, der Küche für 25.000 Euro könnte ich auch gebrauchen.
oh, das klingt hervorragend. Ja, wobei, ich meine, wenn man auf so hohem Niveau wie du kocht, dann ist es ja vielleicht gar kein so kleines Kriterium, was für eine Küche da in der neuen Wohnung ist.
Ja, ich bin da jetzt tatsächlich so eine ganz kleine Küche gewohnt. Und das hat mich auch so ein bisschen erzogen, dass ich immer aufräumen musste hinterher. Ne? Nach jedem Gang muss ich immer alles wegräumen, sofort in die Spülmaschine und abspülen und wegräumen, weil ansonsten kann man halt keine Teller mehr hinstellen zum Anrichten. Von daher war das gar nicht so schlecht als Erziehung, weil ich glaube, wenn ich jetzt immer so eine große Küche gehabt hätte, hätte ich gedacht, ach komm, stell die Teller erstmal dahin, kannst du nachher noch abspülen. Von daher war das gar nicht so schlecht. Und ich bin es jetzt ja auch irgendwie gewohnt. Also das heißt, das hat ja auch was für sich. Ich muss jetzt nicht irgendwie von A nach B laufen. Ich muss hier einfach nur umdrehen und das war's dann auch. Von daher glaube ich, oder ich merke dann immer, wenn ich in der großen Küche bin, bin ich erstmal ein bisschen überfordert mit dem Platzangebot. So, dass ich erst halt schauen muss. Wo ist denn jetzt alles?
Ja, ich habe meine Küche ja gerade komplett neu sortiert. Als wir eingezogen sind, habe ich echt alles einfach in den Schrank gestellt, irgendwo. Und habe im Laufe der Zeit aber festgestellt, dass es gar nicht die idealen Orte waren und dass echt alles ganz schön Kraut und drüben war und dass ich irgendwie auch ein bisschen so den Überblick verloren habe, welches Zeug da eigentlich rumsteht. Und das war auf jeden Fall schon mal super interessant. Und ich werde tatsächlich meine Küche auch updaten, weil wir eine Küche übernommen haben, die zwar vom Stauraum her ideal ist, aber ich wünsche mir schon auch einen neuen Backofen und ein neues Kochfeld und eine neue Dunstabzugshaube und eine neue Arbeitsplatte. Naja, es wird sich läppern, aber
Ja, dann
es
kommt eins
ist
zum
nicht
anderen und
einfach.
plötzlich ist man auch bei 25.000 Euro, ja.
Ah, ich hoffe nicht, aber ich sage dir, es ist nicht einfach, Elektrogeräte auszusuchen, weil es gefühlt alles jetzt Thermomixe mit Backfunktion sind. Das ist
Ja.
wirklich total crazy, was auf dem Markt ist. Wenn man immer nur praktisch das bekommen hat, was eh drin war, es ist krass. Also ich bin sehr gespannt. Da müssen wir eigentlich uns nochmal treffen, wenn du dann in der Materie drin bist, weil ich finde es echt nicht einfach. Ich schwanke immer so zwischen, ich brauche keine Memory-Funktion und ich brauche keinen WLAN-Kontakt im Netzwerk mit dem Handy, mit meinem Backofen. Und dann denke ich so, ha, aber wenn ich's habe, was könnte ich dann alles machen?
Für was braucht man das? Kann man dann irgendwie, wenn man den Teig in den Ofen schieben und wenn man weiß, ich komme gleich nach Hause, drücke ich auf an und dann habe ich das fertig gebackene Brot oder so. Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich. Und man kann irgendwie so Vorprogramme, und dann sagst du irgendwie, ist ein Brathähnchen, hat so und so viel Gramm, und dann drückst du nur den Knopf und dann macht es das automatisch. Wobei ich
Ja,
dann mich
okay.
frage, gut, also was kann man dann da falsch machen? Also, ja, gut.
Ja.
Aber ich, wie gesagt, ich arbeite mich noch rein in die Materie. Es ist nicht einfach. Aber wenn du dann noch besser kochen kannst, wo soll das dann noch hinführen, Tobias?
Ja, aber ich habe neulich auch mal so einen Dialoggarer ausprobiert und das finde ich irgendwie schon, ich verstehe irgendwie immer noch die Technik dahinter, wie man dann einfach Kartoffeln und Spargel zusammen reinmacht und beides ist fertig danach. Also ich habe immer noch, also ich habe es versucht mir zu erklären, aber ich verstehe es nicht. Ich finde es irgendwie immer noch irgendwie faszinierend, dass das geht.
Magic.
Ja, wirklich. Aber es ist halt auch ein bisschen, finde ich, so die Frage, wie viel man auch abgeben möchte, ne? So an Arbeitsschritten. Und das ist so wie mit dem Thermomix. Ich habe ja irgendwie lange mich gewehrt, da so einen zu haben. Aber mein Vater ist so ein großer Fan und seine Lebensgefährtin. Und dann haben die mir mal einen geschenkt, weil ich gesagt habe, die schwarze Version finde ich gar nicht so hässlich. Da gab es ja so eine schwarze Sonderversion. Und zack war das Ding da. Und ja, jetzt habe ich quasi drei Mixer oder Küchengeräte, weil meine Mutter uns damals zur Hochzeit den Thermomix geschenkt, was rede ich denn? Die KitchenAid geschenkt hat. Und jetzt, ich kann natürlich jetzt nicht ein Gerät weggeben, ne? Das eine von meinem Vater, das eine von meiner Mutter, das ist jetzt so. Zwischen den Eltern entscheiden.
Und
Und
zack, sind wir wieder bei der größeren Küche.
ja, dann habe ich jetzt noch so einen Vitamix und ja, aber irgendwie, ich benutze dann doch alle. Also, die haben ja alle ihre Vorzüge. Das merkt man dann irgendwie erst, wenn man sie hat. Und
Ja,
gar nicht
um
so
so einen
schlecht, oder?
Vitamix, da schlängle ich mich noch so drum rum. Da denke ich immer, ich glaube, ich brauche einen.
Ja.
Und dann könnte ich schon andere Sachen machen. Naja, mal gucken. Irgendwann läuft das richtige Gerät über meinen
Ja,
Weg.
ich würde tatsächlich sagen, wenn ich ein Gerät behalten müsste, wäre es der Vitamix. Weil der kann irgendwie so fein mixen und alles so glatt pürieren. Und alles andere, was die anderen können, kann man irgendwie ersetzen. Da kann man irgendwie, ja, also weiß ich nicht, was der Thermomix kochen kann, das kann man auch so. Und ne, also, und alles, was der sonst kann, geht irgendwie anders, aber so super fein mixen, das ist halt schon.
Ja, das stimmt. Das kann der Pürierstab einfach nicht. Da muss
Nee.
man immer mit dem Rest irgendwie klarkommen. Also so wie ich heute mit meiner Suppe. War auch noch Rest. Das ist Teil
Ja.
des Rezepts bei mir. Das gehört so. Aber ich sage ja auch immer, der Thermomix ist super für Leute, die kochen wollen, aber dafür gar keinen Bezug dazu haben. Also die irgendwie gerne wollen, dass es frisches Essen gibt, aber eben keine Lust und auch gar keine Ambition haben, sich da jetzt so reinzufuchsen, sondern einfach wollen, dass eine Maschine sagt, jetzt die Zwiebeln zugeben, etwas Öl, so, ne? Und dafür finde ich das perfekt genial. Oder dann wieder bei deinem Level. Also jemand, der mit Tim Raue irgendwie auch schon mal gekocht hat, der kann den auf jeden Fall brauchen, weil das Ding, habe ich mir sagen lassen, ne, Moment, ich glaube, ich habe es sogar bei Kitchen Impossible gesehen, das ist das Einzige, was wärmen und rühren gleichzeitig kann, oder?
Ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch noch andere irgendwie Cooking-Shit.
Ähnliche, ja.
Aber und von Lidl gibt es ja, glaube ich, auch so eine Billig-Version. Weil es ist, ich glaube einfach, es ist ja in jeder Küche weltweit ist ein Thermomix irgendwie. Das haben die ja alle, die ganzen Sterneküchen.
Das stimmt. Und apropos Sterneküche, auf dem Level kochst du ja auch. Das ist ja jetzt hier nicht so, Hobbykoch klingt so, ja, kocht auch ganz gut. Ist der zu Hause, der die ambitionierten Sachen macht. Aber das, was du machst, und das kommt ja auch in deinem Buch so raus, mit dem ich mich gerade ausgiebig beschäftige. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, School of Taste Veggie. Meine kleine Schule der Aromen in 50 einfachen vegetarischen Rezepten. Aber die Rezepte, die drin sind, sind wirklich alle einfach. Ich war nämlich erst so ein bisschen, das sieht aber alles ziemlich abgefahren aus. Und wenn man es
Ja.
dann aber macht, ist es total einfach, wirklich einfach. Und aber immer überraschend, weil du sehr viel mit Aromen experimentierst und Sachen zusammenbringst, die man vielleicht vorher noch nicht so zusammengebracht hat. Und das ist ja eigentlich auch das, was sehr hohe Kochkunst ausmacht, dass man es nicht erwartet, dass es eben nicht zwingend ein Gulasch auf sehr hohem Niveau ist, sondern dass es eben was ist, was man nicht erwartet hat und was dann aber geil ist.
Ja, also das war das, was mir einfach immer Spaß gemacht hat, irgendwie zu gucken, welche Sachen passen zusammen, wo man vielleicht nicht denken. Also einfach so, dass ich Ideen hatte, wenn ich etwas gegessen habe, das könnte doch zu dem passen und so weiter. Oder einfach so ganz viel Spaß habe, das irgendwie auszuprobieren. Ich glaube, technisch bin ich, da gibt es echt viele Köche und Hobbyköche, die irgendwie tausendmal besser sind als ich. Also auch deswegen bin ich jetzt auch eigentlich ganz froh, dass ich nichts mit Fleisch machen musste, weil irgendwie da so Fleisch auf den Punkt warten oder so, da muss ja immer auch ganz genau sein und sowas. Und dann macht das irgendwie eher so Spaß, so ganz frei zu kochen irgendwie. Und wenn man immer auf irgendwelche Garpunkte achten muss, ich meine, natürlich kann man immer alles ins Sous-Vide-Becken schmeißen, das geht ja immer, aber so, wo man halt so dann sich so rantasten muss oder irgendwelche Sachen, so Bastelarbeiten, irgendwie so Terrinen machen über 5 Tage oder sowas. Das wäre so gar nicht meins, weil ich bin einfach total ungeduldig. Und ich glaube, ja, für mich ist es irgendwie auch so ein bisschen so ADHS-Bewältigung in der Küche, wenn ich dann irgendwas körperlich zu tun habe. Aber manchmal kommt es dann halt durch, dass ich denke, so, boah, jetzt muss ich noch das machen und dies machen. Und mir fallen meistens die Ideen auch beim Kochen ein, wenn ich irgendwie Freunde eingeladen habe und für die koche, dann fällt mir irgendwie, wenn ich irgendwas probiere, denke ich so, ah, da muss ich jetzt noch, ah, da habe ich doch noch das in der Ecke, dieses Gewürz, das muss da jetzt noch rein und dann wird noch getestet und dann renne ich zu meiner Frau, die sitzt dann auf dem Sofa und dann stecke ich ihr die ganze Zeit Löffel in den Mund und sage, hier, guck mal, passt es so. Ja, das ist das, was mir Spaß macht. Und irgendwie, das war so ein bisschen die Herausforderung auch bei dem Buch. Wie kriegt man das jetzt? Ja, so in das Buch rein, dass es nicht zu kompliziert ist oder zu komisch auch ist. Also ich habe mich auch gewundert, dass der Verlag tatsächlich da so weit mitgegangen ist, weil zum Beispiel mit dem Milchreis mit Rotkraut oder sowas, das ist ja schon, da glaube ich schon, dass manche Leute das aufgeschlagen haben und gedacht haben, ich denke das Buch wieder zurück.
Oder die deftige Zwiebelsuppe mit Malz und Banane.
Ja.
Ist schon auch so, okay.
Ja.
Oder auch ein Highlight von mir, die Gurke mit der weißen Schokolade.
Genau.
Die will ich
Ja.
noch ausprobieren. Die finde ich
Ja,
auch
das
sehr
ist
spannend.
tatsächlich auch damals habe ich ja bei der vor, lass mich überlegen, vor 3 Jahren, nee, 2 Jahren habe ich ja bei der Küchenschlacht mitgemacht. Und da hatte ich das quasi jetzt mein erstes Gericht gekocht. Und ja, das war, da hat sich Nelson Müller auch immer ein bisschen drüber lustig gemacht. Wer auch so eine Idee kommt,
Witzig.
zu kombinieren.
Aber lustig. Ich meine, du bist jetzt praktisch Deutschlands bester Hobbykoch. Prämiert, ja. Und du hast auch schon andere tolle Sachen gemacht. Du hast bei The Taste mitgemacht 2019. Da warst du auf dem dritten Platz. Du hast bei der Küchenschlacht mitgemacht und warst im Jahresfinale 2022. Da bist du also jetzt Vize-Hobby-Superkoch 2022 geworden. Jetzt hast du die Krone aufgesetzt bekommen und dann sagst du, ja, aber technisch bin ich nicht so gut.
Ja, also
Ist das Understatement? Ist das Imposter oder ist es
nee.
gemessen an echten Sterneköchen? Die ja aber, die haben das ja gelernt. Also das ist ja ein Lehrberuf, wo man Zwiebeln schneiden lernen muss und Terrinen über viele Tage machen muss und Garpunkte auswendig lernt. Vergleichst du dich dann damit oder womit kann man, also wenn man dann sagt, ja, ich bin so okay, gut, womit vergleicht man sich dann?
Naja, also erstmal glaube ich, braucht man sich nicht irgendwas einzubilden, weil man bei so einem Hobbykochwettbewerb mal mitgemacht hat und dann irgendwie auch weitergekommen ist oder sowas. Also weil ich kenne, mittlerweile habe ich so viele Leute kennengelernt, die irgendwie Hobbykoch sind. Also ich koche manchmal zum Beispiel mit einem, in Weinheim mache ich einen Supper Club zusammen ab und zu mal. Und der hat noch nie bei einer Kochshow mitgemacht und irgendwie, der will das auch gar nicht. Aber ich würde sagen, also der würde da auf jeden Fall auch in die ersten Ränge kommen. Einfach so genau und präzise und toll, wie der kochen kann. Weil deswegen denke ich, es waren so viele nicht mit und, ne, also, weil sie sagen, ich will dich ins Fernsehen oder keine Ahnung. Also erstmal deswegen und dann ist halt auch einfach, also bei der Taste ist das ja auch einfach Personality-Show, ne? Also, das ist halt, da bist du nicht ausgewählt, weil du gut kochen kannst, sondern weil du in so eine bestimmte Rolle passt. Und glaube, ich hatte damals irgendwie Glück, weil ich in dem Probekochen, da hatte ich irgendwie einen guten Tag. Und mit dem einen Koch, der da quasi dabei war, und da also waren irgendwie mehrere Leute, die das halt irgendwie angeguckt haben. Und mit dem einen Koch hatte ich mich irgendwie ganz gut verstanden. Dann haben wir uns halt auch so ein bisschen gefrotzelt gegenseitig. Und das war dann, glaube ich, ganz lustig irgendwie. Aber das war halt einfach, ja, Glück, dass ich dann, dass ich glaube ich, diese Rolle frei war. Und ich meine, wenn man sich da anmeldet, also alle, die da mitmachen wollen, es geht eigentlich, ich glaube, nicht viel drüber nachdenken, was man da kocht, sondern eher, welche Geschichten man erzählen kann. Ja? Also, so welche Persönlichkeit stellt man da? Und das war irgendwie auch was, wo mich dann bei der Taste zum Beispiel total gestresst hat, weil welches Lehrerklischee gibt es? Es gibt halt so, ne, entweder bist du so der nervige Besserwisser-Lehrer, der irgendwie allen immer alles erklärt und ne, so diese Richtung, oder du bist halt irgendwie so ein schnarchiger
Mit
Langweiler.
der Ledertasche.
Ja. Und ich meine, der coole Sportlehrer, der ist, die Rolle passt halt nicht auf mich. Deswegen sind dort die anderen übrig geblieben. Und ich dachte, da hast du die ganze Zeit drüber nachgedacht. So, jetzt sag bloß nichts irgendwie Besserwisserisches, sonst bist du dann der nervige Lehrer, der irgendwie so, dann wirst du halt so auch geschnitten und so, ne, dass man irgendwie diese Rolle bekommt. Deswegen denke ich immer, ja, also erstmal wollen nicht alle ins Fernsehen und zweitens, die da mitmachen, das sieht man ja immer wieder, auch in der Casting-Folge bei The Taste zum Beispiel, dass da viele auch reingenommen werden, wo die vorher sagen, du fliegst eigentlich, du bist lustig, dich nehmen wir rein, damit du schön scheiterst und lustige Bilder produzierst. So.
Wir
Deswegen
brauchen
denke ich
jemanden für die
immer,
ersten 2, 3 Runden, Leute. Wer könnte das sein?
ja, wirklich. Ich glaube wirklich, dass es so bleibt. Und von daher, ja, und im Endeffekt ist es auch einfach, es ist Glück, auf wen triffst du da zwischendurch, ne? Also, keine Ahnung, ich war jetzt so bei mir bei der Küchenschlacht im Halbfinale, da habe ich die Tamara da mit mir gekocht und ich bin mir überzeugt, wenn die jetzt in einer anderen Runde mitgekocht hätte oder in einem anderen Jahr oder wie auch immer, also das klingt jetzt so, als ob ich jetzt so der Superkandidat gewesen wäre, aber ansonsten, ich glaube, ich hätte die einfach dann im Finale wieder getroffen, weil die einfach vom Niveau her so gut war. Die hat einfach Pech gehabt, so. Ne?
Ja.
Wenn ich jetzt auf den Dennis, der gewonnen hat, in eine Runde früher getroffen wäre, dann wäre ich vielleicht schon früher ausgeschieden oder sowas. Ne? Deswegen denke ich, ja. Also ich glaube, ich habe schon ein gewisses Talent irgendwie, dass mir halt solche Sachen einfallen oder auffallen, was zusammenpasst, dass ich mir das so vorstellen kann. Ich glaube, das hat nicht jeder irgendwie, dass er irgendwie wo in Gurke beißt und denkt, das könnte zu Schokolade passen. Aber ansonsten, was alles andere angeht, glaube ich jetzt nicht, dass ich so extrem heraussteche.
Ich finde ja immer, das ist ein bisschen wie komponieren können. So,
Ja.
dass man vorher, also wenn man was praktisch der Komponist schreibt, eine Partitur auf ein liniertes Blatt und weiß im Kopf, wie es klingt. Ja, der kann auch die anderen Instrumente dazu schreiben. Der weiß schon, wie es klingt. Und jemand, der dafür das Talent hat, und ich glaube, es gibt tatsächlich aber auch viele Köche, die das und Köchinnen, die das nicht haben, ja, die
Ja.
handwerklich gut sind, aber dieses nächste Level gar nicht haben, was nicht schlimm ist, weil das ist eine Art von Virtuosität. Das hat man einfach im Kopf oder hat es nicht, dass man dann sagt, Lavendel, das könnte doch gut zu Lammfleisch passen, keine Ahnung, ja. Und daraus was überlegt und zaubert. Ich habe nämlich zum Beispiel einen Ex-Mann, der hat es auch immer versucht, aber es war immer schrecklich. Also, hat sich auch geweigert, Rezepte zu lesen und hat immer gesagt, ja, ich zauber uns was Leckeres. Und so, oh nein, bitte nicht. Das ist ganz lieb von dir, ich freue mich. Kann ich noch mal probieren und noch was dazu machen? Aber
Schmeckt
ja,
interessant.
ja, es hat auch alles immer sehr ähnlich geschmeckt. Aber es ist ein ganz, ganz netter
Ja.
Ex-Mann. Daran lag es nicht. Das war nicht der Grund, Leute.
Ja,
Aber
mein
hast du
Schwiegervater
Kochbücher
versucht
zu
auch
Hause?
gerade.
Ja?
Was
Nee,
meinst du?
bitte, Schwiegervater, du bist.
Ja, also mit dem verstehe ich mich super und der versucht auch ab und zu mal irgendwie was zu erfinden in der Küche. Aber das hat er ja, also er war halt nie in der Küche früher, sondern jetzt halt, wo er jetzt im Ruhestand ist, hat er jetzt halt so ein bisschen Zeit, mal ein bisschen zu kochen und findet das halt total spannend, so wie das alles physikalisch funktioniert und was passiert, wenn man das jetzt so erhitzt und so. Und finde ich auch spannend. Er hat halt da so eine Herangehensweise, dass das quasi einfach ein Experiment ist und mal gucken, was passiert, wenn man dies und das macht. Finde ich auch irgendwie cool, wenn man das so sieht.
Auf jeden Fall hast du ihn schon inspiriert. Ganz offensichtlich.
Ich glaube, das hat er von alleine hinbekommen.
Oder er
Aber
versucht
ich glaube,
jetzt
wenn
gegen
wir
dich
beiden.
anzustinken. Er hat mein Mädchen mitgenommen. Ich möchte jetzt auch gut kochen können.
Genau.
Ja. Aber ich finde es auch so schön an deinem Buch. Drum reite ich hier auch gar nicht so drauf rum, was dein Brotjob ist und dein Lohnjob. Weil ich finde, das ist nicht die Maßgabe hier, sondern ich finde, dass du dadurch, dass du vielleicht der Hobbykoch bist, die Sachen auch anders vermittelt. Gut, vielleicht hast du da auch einen pädagogischen Background. Gut, in Ordnung. Aber ich finde, das ist das Tolle an deinem Buch, dass die Dinge einmal alle from scratch sozusagen ganz vom Anfang her von den Geschmacksrichtungen erklärt werden und dann die Kombinationsmöglichkeiten bis hin zu Temperatur und auch wie man einen Teller anrichten kann. Wobei auch da muss ich sagen, musst du irgendwie ein irres Talent haben, weil meine Teller sehen nie so aus, aber ich muss auch immer sehr schnell sein, weil ich die Sachen sehr schnell essen möchte.
Ja, genau, aber
Insofern
ja.
braucht man, glaube ich, der Stefan Paul, der Kochbuchautor, hat mal gesagt, er muss seine Bücher immer barrierefrei schreiben, weil er ist ja gelernter Koch und er muss dann praktisch die Dinge so zurückrollen, dass er nicht davon ausgeht, dass man Dinge weiß, sondern dass man dann die nachkochen kann, auch ohne dieses Vorwissen. Und ich finde, dass das in deinem Buch sehr gut gelingt. Und man bekommt, wie du gerade gesagt hast, auch so einen alchemistischen Antrieb, wenn man denkt, ah, cool, und wenn ich dann, und dann verändert sich das, das ist ja interessant. Und dann muss ich noch Textur mitdenken. Ah, wenn ich die Geschmacksrichtungen und die Aromen dann zusammen habe, dann noch Textur. Geil. Das macht richtig Spaß in deinem Buch.
Das ist schön, ja. Ich glaube halt, dass viele den Teil gar nicht lesen, leider.
Was?
Ja.
Ich habe ja dein Buch schon länger und ich muss sagen, es stand sehr
Ja.
lange an meinem Bett und ich habe immer so ein paar Seiten gelesen,
Ja.
um dann erst mich in die Rezepte zu stürzen. Ein bisschen so wie, warte mal, wo habe ich denn das stehen? Hier, Salz, Fett, Säure, Hitze.
Ah,
Daran
ja.
hat mich dein
Auch
Buch
schön,
erinnert.
ja.
Nur viel dünner und damit auch ein bisschen zugänglicher.
Ja. Ja, genau, also ich habe halt irgendwie jetzt auch immer so viele, ich wollte halt auch immer lernen. Und vor ein paar Jahren, da war das ja irgendwie auch noch viel schwieriger, irgendwie so an. Also heute gibt es ja auch irgendwie so Apps wie Conda oder sowas, wo man irgendwie schauen kann, ne? Da werden ja irgendwelche Rezepte hochgeladen und dann kann man irgendwie sehen, wie man irgendwelche tollen Chips macht und irgendwelche tollen Cremes und irgendwelche so alle möglichen Dinge, die dann nach Sterneküche aussehen. Oder was für mich auch irgendwie so ein Ding war dann irgendwie so diese Zeit, wo irgendwie auf Netflix diese ganzen Serien kamen, diese ganzen Kochsendungen und so weiter. Und das hat dann irgendwie gedacht, so, oh, das will ich auch irgendwie, das ist ja irgendwie echt toll. Aber davor, weiß ich nicht, so für 10, 15 Jahren war das ja wirklich schwierig auch. Also wenn du irgendwie dich jetzt gerade in der Stadt gewohnt hast, bist du eigentlich auch kaum an so Sterne-Kochbücher rangekommen. Ne, also selbst wenn man gewollt hätte, das war ja damals irgendwie alles noch viel komplizierter. Heute
Ja,
ist
und ich
ja auch
glaube,
ganz
es gab
viel
auch nicht so viele.
Zugang.
Also ich glaube schon, das
Ja.
Interesse auch an Sterne-Kochbüchern ist noch mal ein anderes. Ich habe da noch so ein Gespräch in der Pipeline, Leute. Vielleicht kann ich dem noch mal nachgehen. Aber hast du dann auch genau solche Kochbücher zu Hause stehen? Ich habe schon mal ein Gespräch mit einer Kochbuchlektorin gehabt. Hallo Julia, liebe Grüße. Und die hat gesagt, es ist eine sehr spezielle Klientel, die diese Sterne-Kochbücher liest, hauptsächlich dann immer KollegInnen, die eben dann da Inspiration suchen und schauen, wie das geht. Und die hat mir auch verraten, dass manchmal die Köchinnen und Köche die Sachen gar nicht so reinschreiben, wie es funktioniert, damit es ein Geheimnis bleibt.
Das habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört. Auch von Leuten, die in so einem Kochbuch mitgeschrieben haben, dass die gesagt haben, ich verrate noch nicht mein Rezept, wofür ich jetzt, keine Ahnung, in Frankreich 20 Stunden am Tag gearbeitet habe, um die ganzen Sachen zu bekommen.
So wie bei The Bear bis nachts irgendwie
Ja,
Teller weggeschmissen
genau.
und jetzt sag ich euch, was
Habe ich auch nicht umsonst
zusammenpasst.
gemacht. Nee, ich glaube auch, dass das die wenigsten wirklich nachkochen. Und ja, ich habe jetzt, also ich habe gar nicht so krass viele Bücher, weil ich irgendwie tatsächlich, ich koche irgendwie gar nicht gerne nach Rezept. Also ich habe schon viele Bücher, aber eher so, als dass ich die durchblätter und mir anschaue, ach, wie machen die das jetzt? Welche Sachen kombinieren die und was kommt da in die Soße? Aber meistens koche ich es dann irgendwie so nach, dass ich dann denke, ah, der hat doch da noch irgendwie Zitronengras auch in die Soße oder ah, der hat irgendwie die asiatische Soße da mitgenommen und sowas, dass ich eher so das versuche, selber nachzubauen. Was manchmal ein bisschen dumm ist, weil man könnte auch einfach mal was nach Rezept kochen, aber ich habe da irgendwie so eine angeborene Sperre, dass ich irgendwie denke, ich muss das immer selber machen. Ja, wahrscheinlich auch, aber ich will es auch irgendwie verstehen. Also ich glaube, das ist bei mir schon so. Also ich will es wirklich verstehen, warum es so funktioniert und warum die Zutaten jetzt da zusammenpassen. Glaube
Merkt
ich.
man auch in deinem Buch, dass du den Leuten das erklären möchtest. Das macht echt Spaß, weil dann auch oben immer noch so ein Wissensfeld ist, wo auch nochmal irgendwie das nochmal nach vorne geholt wird zum Rezept, irgendwie was da
Ja.
im Hintergrund noch mitschwingt. Und weißt du, was ich so gerne mag an deinem Buch? Du, wenn du kochst, kochst du ja viele Gänge. Und ich denke immer, wenn ich was koche, da müssen wenige Komponenten total komplex sein. Also
Ja.
der eine Gang praktisch, der muss total komplex sein. Und das stimmt aber gar nicht. Also eigentlich ist ja viel netter, man hat mehrere Sachen und die sind aber klein und in sich
Ja.
irgendwie raffiniert und gar nicht so komplex und hat dafür aber mehrere davon. Und wenn man die schlau kombiniert, hat man ja eigentlich einen viel schöneren Effekt, aber mit eigentlich weniger Aufwand, als wenn ich jetzt so ein hochkompliziertes Bœuf Bourguignon tagelang schmuggel und Spezialschalotten reinschmeiß und so.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele ambitionierte Hobbyköche tatsächlich auch immer ein bisschen übertreiben, so wenn sie einen Teller anrichten, dass sie dann noch irgendwie ein Gel machen, noch irgendein Korallenchip und dann noch irgendwelche essbaren Blüten, die aber irgendwie eigentlich nur bitter schmecken und so. Aber dann muss irgendwie, das sieht man auch immer bei der Küchenschlacht, dass dann irgendwie, dann wird irgendwie noch ganz viel drauf gemacht. Aber ich glaube, da macht man, aber die Tendenz habe ich auch. Also ich finde es ganz schwer, nur ein Gericht zu kochen. Also das fand ich so, weil bei Deutschland kocht, da hat man ja 90 Minuten Zeit und soll ein Gericht kochen. Und das ist ja wie so,
Fertig, kann ich noch was?
ja, aber das ist so überhaupt nicht mein Stil irgendwie, dass ich dann nochmal 20 Komponenten mache und dann muss man sich halt irgendwie so, dann habe ich ja einfach gesagt, ich mache so ein Gericht aus zwei Tellern sozusagen, dass ich aber habe ich das so gelöst. Aber dann hast du ja irgendwie immer noch, ja, so Puffer und dann habe ich halt irgendwie noch so eine kleine Biene aus Kohlrabi ausgestochen und so, also so Sachen, wo man denkt, so ja, es ist nett, aber es bringt jetzt geschmacklich nicht viel, aber ja, also und dann muss ich mal echt immer aufpassen, dass man nicht so kaputt denkt und noch die eine Sache zu viel drauf macht, die dann wieder alles zerstört irgendwie. Also das ist bei mir so ein bisschen eine Gefahr.
Die habe ich gesehen, die Biene aus Kohlrabi, und habe mich noch gefragt, so, warum? Aber gut, es sah schön aus.
Ja, die Geschichte war die, dass wir, ja, also quasi, das aus der, alles, das Gericht ist quasi aus dem Garten von meinem Opa damals, der da Kohlrabi angebaut hat und der auch Bienen hatte und deswegen, weil die Bienen ja auch die Kohlrabi bestäuben und so weiter und so fort, deswegen
Ach,
war dann
schön.
diese Biene da mit drauf. Ich hatte ja sogar noch den Fühler in Honig getunkt und dann Pollen noch dran geklebt, dass diese Biene auch noch Pollen quasi zu den Blüten auf dem Kohlrabi dran sortiert. Und
Ich
ich am
bin froh,
Ende auch
dass du
gedacht
gewonnen hast.
habe, oh. Ich
Ich
habe
bin froh,
wirklich
dass
dann,
du gewonnen hast. Das hat sich immerhin gelohnt.
ich habe dann auch gemerkt, wie absurd es war, als ich irgendwie, als sie gefragt haben, so kannst du mal dein Gericht vorstellen. Und ich habe damals so eine halbe Stunde geredet, was drauf ist, was ich mir gedacht habe. Und zum Glück hat die Jury angefangen zu essen, weil ich glaube, das wäre nicht mehr wahr gewesen. Aber ja.
Großartig. Sehr
Genau.
gut.
Genau, aber nochmal darauf zurück. Ich hatte halt wirklich damals das Gefühl, es gibt kein Buch, das mich irgendwie abholt, so als jemand, der wirklich so die Basics schon weiß, aber irgendwie ein bisschen mehr wissen will und auch einfach so mal ein längeres Menü kochen möchte oder sowas. Und ich finde immer noch, also es ist irgendwie, es gibt dazu, also mir ist kein Buch bekannt, wo man mal lernt, wie man ein Menü aufbaut oder sowas.
Nee, es sind wenn dann immer eher größere Gerichte, also immer in sich komplexere Dinge, die sehr viele Arbeitsschritte brauchen. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte heute Abend 8 Gänge servieren, dann müssen das ja für einen Hobbykoch oder eine Hobbyköchin muss das ja was sein, was in sich eher geschlossen ist und was man irgendwie was für sich steht, ja. Keine Ahnung, wenn du einen Zwischengang hast, der ist ein Sorbet, machst du 3 Tage vorher schon klar. Aber heute Abend zum Beispiel gab es die gebackenen Kürbisspalten mit Honigwaffeltopping und die waren in 20 Minuten fertig. Also das Komplizierteste war, den Kürbis zu schneiden, das ist immer so ein bisschen. Aber der Rest war praktisch mühelos. Und würde ich das Gästen servieren, könnte ich das praktisch innerhalb, es dauert so lange, wie es im Ofen braucht. Und dann ist es, kann ich jedem eine Spalte zum Beispiel geben. Und dann ist es überraschend. Das mache ich auf einen schönen Teller. Und dann sage ich, das ist Kürbis mit Honigwaffeltopping. Und dann sagen die bitte, mit was? Und ha, schon hab ich meinen Effekt.
Das Gericht ist übrigens mal entstanden. Da war ich mit Freunden, waren wir da in den Bergen und hatten so eine Hütte gemeinsam. Und dann haben wir abends irgendwie gekocht. Und da hatten wir halt irgendwie so gar nichts da. Also, das war, wir hatten halt irgendwie, und dann hat irgendjemand hat den Kürbis mit und dann haben wir überlegt, den zu backen. Und dann hat irgendwie einer von uns halt so, keine Ahnung, am Esstisch dann irgendwie diese Honigwaffeln gekaut. Und dann dachte ich, ach komm, die nehme ich jetzt mal, weil irgendwie, also man weiß ich, hast du schon mal irgendwie so Ravioli gesehen, wo die dann irgendwie zum Kürbis noch Amarettini irgendwie reingekrumbelt haben und da habe ich gedacht, so, ha, warum nicht mal Honigwaffeln? Und irgendwie, so ist es aus der Not entstanden. Das sind irgendwie eh manchmal so die tollsten Sachen, wenn man Resteküche macht und dann irgendwas zusammenmischt, dann merkt man, schmeckt ja eigentlich ganz gut.
Das stimmt. Du hast erzählt, dass du einen Supper Club ab und zu machst. Gibt es sowas wie ein geheimes Netzwerk der ambitionierten Super-Hobbyköche in Deutschland, das ich nicht kenne? Findet ihr euch, erkennt ihr euch am Blick in der Feinkostabteilung, im Spezialfeinkostladen mit den italienischen Spezialsachen oder?
Ja, also tatsächlich, ich weiß nicht, ist schon irgendwie so eine eigene Art Mensch, so die Leute, die da irgendwie so Spaß am Kochen haben. Und also ich habe eine Zeit lang habe ich bei uns zu Hause immer nur gekocht, dass ich dann da irgendwie Leute eingeladen habe, auch umsonst. Also ich habe zu Hause, das haben wir irgendwie so für uns festgelegt, zu Hause bei uns, da laden wir schon auch mal Leute ein, aber dann ist es umsonst. Also auch mal, wir haben auch schon fremde Leute eingeladen. Ich habe sogar mal, das war kurz bevor The Taste ausgestrahlt wurde, da habe ich gedacht, so, das kannst du das letzte Mal machen irgendwie. Habe ich auf Instagram aufgerufen, ja, wer essen will, kann sich quasi bewerben, einfach einen Kommentar schreiben. Und ja, und dann habe ich gar nicht damit gerechnet, dass irgendjemand kommen will. Und da ist wirklich jemand irgendwie also einer ist aus Berlin gekommen, einer ist aus Bremen gekommen und die sind dann extra angereist und dann war der Druck schon groß. Dann, ja, ich erstmal 2 Wochen Wohnung geputzt, weil ich dachte, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann dachte ich so, okay, jetzt musst du schon was bieten. Und ich muss auch sagen, so jetzt, wenn ich da nochmal drauf zurück gucke, was ich damals gekocht habe, bin ich glaube ich schon ein bisschen entwickelt. Also ich bin damals auch, da ist irgendwie auch nicht alles super gut gelaufen irgendwie. Das Eis war am Ende dann irgendwie, habe ich das dann zu früh aus der Gefriertruhe genommen und dann ist es irgendwie so halb verlaufen und lauter so Zeug, wo ich mich dann irgendwie echt so geschämt habe. Ich bin da halt auch echt immer sehr selbstkritisch. Also meine Frau sagt immer, ich sitze dann immer so am Tisch, so ganz in mich gekehrt, auch wenn Gäste da sind und probiere es dann so und schüttel den Kopf und nehme überhaupt nicht mehr wahr, dass auch andere da sind. Weißt du,
Tobias, andere können
ich
dein
könnte
Gesicht
es besser.
sehen. Oh, es ist nichts geworden.
Ja, und bei jedem
Ja.
zweiten Gang serviere ich den und sage, ja, Entschuldigung, der ist nichts geworden, der schmeckt bestimmt nicht. Ihr könnt es ruhig aufstehen lassen.
Nein. Nein, nein, du musst es so machen wie meine Mutter, die sagt immer, es sind nur gute Sachen drin.
Auch gut.
Das ist gut, ne? Also auch wenn das sonst nicht so 100%, ich sag dann immer, es sind nur gute Sachen drin. Egal wie, das schmeckt
Ist
bestimmt
gesund.
trotzdem.
Ja.
Oh nein.
Ja. Aber ich glaube, das ist einfach, weil man selber hat so ein Bild im Kopf von dem Ideal, wie das Gericht sein. Und gerade bei Sachen, die ich halt schon öfters gekocht habe, dann habe ich halt eine Vorstellung davon, wie es so war, als die beste Version dieses Gerichts war. Und wenn es dann nicht so ist, dann triggert mich das schon oder dann ärgert es mich halt so, dass ich dann denke, arr,
Und vor allem, wenn Gäste da sind.
ja. Ja,
Aber
aber auch. Ja.
zurück zur Frage. Gibt es dieses Netzwerk, wo die Ambitionierten, also sehr, also das ist schon ein höheres Level als nur, ich koche ganz gerne und blätter durch ein Kochbuch. Trefft ihr euch? Gibt es da ein Netzwerk? Gibt es ein geheimes Internetforum im Darknet? Oder gibt es eine Konferenz einmal im Jahr, von der ich nichts weiß?
Ja, also, ja, ich glaube, Instagram ist schon irgendwie so, das war irgendwie das, schon das Netzwerk, was mir da geholfen hat, einfach so mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und tatsächlich war das irgendwie auch meine Hauptmotivation, immer bei diesen Wettbewerben mitzumachen, dass man einfach, ja, also als Visitenkarte, auch irgendwie einfach um ernst genommen zu werden, weil erst dann kommt man irgendwie mit Leuten in Kontakt, die ähnlich ambitioniert sind oder so, die einfach sagen, okay, ja, vielleicht ist es ja doch mal spannend, sich mit dem zu treffen oder sowas, ne? Weil ansonsten, oder auch einfach durch diese Sendung lernt man ja auch viele, viele Profiköche kennen, oder auch Sterneköche, an die man ja sonst nie rankäme. Und viele, das tatsächlich schon relativ viele Profiköche, auch Sterneköche, The Taste, lustigerweise.
Spannend.
Ja, und also der Taste, also mein Küchenschlacht zählt, glaube ich, nichts, so in der Gastro, aber der Taste, das ist schon irgendwie für die, weil da halt auch Profis mitmachen oder so, dann ist es schon mal so eine Nummer und ja, das hat mir dann schon irgendwie auch so einiges ermöglicht. Ja, und natürlich einfach, wenn man gewisse Neugier hat und aber sagt, so, ah, den oder die finde ich jetzt irgendwie interessant, da haben wir jetzt öfters mal auf Instagram geschrieben und jetzt bin ich eh gerade mal in Berlin, da schreibe ich mal, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder so. Und wir haben auch einfach mal Leute, wie gesagt, hier eingeladen zu uns. Ich muss sagen, es ist noch nie, wirklich noch nie schiefgegangen. Ich meine, man hat ja auch immer so ein bisschen so ein, wenn man so hin und her schreibt, hat man ja schon so ein bisschen so ein Gefühl, ne, so könnte das passen oder sowas, aber es überrascht mich trotzdem, weil wir haben jetzt echt schon viele Leute getroffen und es ist wirklich noch nie so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir stehen auf und gehen, das reicht jetzt.
Ich
Oder
habe ja
finden
langsam
wir.
auch so eine Theorie. Also mir geht es nämlich ähnlich mit dem Podcast, dass ich wirklich viele unterschiedliche Menschen und Akteurinnen hinter den Kochbüchern so kennenlerne. Und ich habe noch nie ein Gespräch geführt, wo ich dachte, oh, das war jetzt aber unangenehm. Sondern das sind wirklich, also wo man kocht, da lass dich nieder. Also das ist mein neuer Leitspruch.
Ja.
Böse Menschen haben keine Kochbücher im Schrank.
Ist wirklich so.
Ja. Sind alle
Beziehungsweise.
nett und es ist immer schön und
Ja.
man lernt immer interessante Dinge und meistens haben die Menschen auch interessante Hintergründe oder Beweggründe und krumme, schiefe Lebenswege und das ist immer super spannend.
Ja. Ja, genau. Was ich irgendwie, also womit ich irgendwie nicht so zurechtkomme, sind so Hobbyköche, die denen es die ganze Zeit nur darum geht, irgendwie zu sagen, welche Erfolge sie hatten oder welche tollen neuen Geräte sie haben oder sowas. Aber das kriegt man ja schnell mit irgendwie, ob die Leute so drauf sind. Ne? Also, ja, also gibt ja auch, soll ja auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen geben, die bei so Wettbewerben teilnehmen, die einem dann nicht mal gratulieren oder sogar auf Instagram entfolgen, weil sie der Meinung waren, dass sie eigentlich hätten gewinnen sollen. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen schade, irgendwie, wenn man so.
Ja, ich meine, alle stecken viel Arbeit und Zeit rein
Ja.
und das kränkt und verletzt vielleicht schon, aber man muss schon sich vorher ja mit der Möglichkeit auseinandergesetzt haben, dass es eventuell nicht der erste Platz wird.
Ja.
sondern das aus irgendwelchen Faktoren, und du hast ja gesagt, es gehört wirklich auch viel Glück dazu, Glück auch beim Timing, wann man auf wen stößt, wie, Glück mit den Gerichten, die man sich vorgenommen hat. Und da muss man ja schon davon ausgehen, dass vielleicht nicht alles super klappt. Es ist nun mal so. Es sind ja auch lebendige Produkte sozusagen. Also es ist
Ja.
it's nature, ja, also nicht jede Kohlrabi ist gleich.
Ja.
Und das ist ja schade eigentlich. Schade eigentlich.
Ja. Ja, also das finde ich halt immer so ein bisschen. Das habe ich irgendwie schon halt gemerkt, auch schon bei der Küchenschlacht, dass ich dann so, da haben sich auch viele Leute tatsächlich aufgeregt. Da gibt es so ein ominöses Facebook-Forum von der Küchenschlacht, wo Leute dann sich irgendwie jedes Mal reinsteigern und irgendwie alle Leute fertig machen, die da mitmachen. Und da haben sich die Leute, als ich mitgemacht habe, also unglaublich reingesteigert, weil ich ja schon bei The Taste mitgemacht habe und sozusagen, die stellen sich alle vor, als ob man da irgendwie schon eine, dass das quasi äquivalent ist mit einer 3-jährigen Kochausbildung im Sternrestaurant, weil man da ja von Tim Raue gecoacht wurde.
Ja, dann hat er mir hinter den Kulissen alle seine Tricks
Genau,
verraten.
der war noch abends, da standen wir noch ganz lange in der Küche und er hat richtig was. Ja,
Ich
aber so.
weiß jetzt alles.
Da dachte ich auch so, ihr habt echt keine Vorstellung, wie so eine Fernsehsendung abläuft.
Ja, das ist vielleicht auch viel Neid dabei, ne?
Ja.
Wenn man sich so messen möchte und auch gesehen werden will. Dann ist es eben, dann gibt es halt nicht so viele Plätze. Und dann ist es, aber in so Internetforen sollte man vielleicht auch einfach grundsätzlich nicht gucken. Wie hat schon Taylor Swift gesagt, Haters gonna hate?
Ja.
Das bringt ja nur nichts.
Ja, das stimmt. Aber das ist irgendwie so eine komische Faszination, dass man es ja doch irgendwie wissen will, was da so reingeschrieben wird. Und man denkt so, ah, oh, es tut mir nicht gut, ich sollte es nicht lesen, aber da guckt man halt doch. Aber
Komm, gib's mir, ich
das
will's
Ding
doch
ist jetzt,
wissen.
ich kenne auch echt niemanden, der gesagt hat, okay, ich gucke da jetzt nicht rein. Also jeder wurde gewarnt, aber irgendwie denkt man halt so, ach, ich will es halt jetzt doch wissen.
Ja, und jeder ist auch stark genug.
Ja. Ja,
Tobias,
aber
was ist denn dann die
ja.
nächste Sendung, in die du gehen willst? Muss erst noch ein Format erfunden werden? Wartest du auf was Neues?
Ach,
Vielleicht was im Streaming-Dienst, kommt ja vielleicht mal was. Möchtest du mal eine Torte backen, die aussieht wie eine Handtasche?
ja, das immer wieder beim Anfang, das wäre so gar nicht meins. Also Torte backen, wo man irgendwie Sachen machen muss, dann einfrieren, dann irgendwo reindrücken, wieder einfrieren, dann warten, wieder irgendwas dekorieren und das geht über mehrere Tage und soll dann auch noch schön aussehen. Ich, nee.
Du bist also doch ein voller Tim Raue-Jüngling. Der sagt ja auch, Backen ist nicht Kochen.
Im Backen, ich glaube, bei so einem Backwettbewerb wäre ich irgendwie sofort in Runde 1 raus. Das ist einfach. Aber wenn man sich nicht an Rezepte halten kann,
Ist schwierig beim Backen, ja, dann geht der Teig einfach nicht auf.
so ein bisschen ADHS-mäßig in der Küche rumläuft, dann ist es einfach. Aber ja. Nee, ich habe mir auch überlegt, ob ich noch irgendwo Lust hätte mitzumachen. Aber momentan eigentlich nicht, nee. Also ich möchte halt nicht bei so einem Format mitmachen, wo man das Gefühl hat, da geht es halt wirklich sehr stark irgendwie um Persönlichkeit, ne? Dass man irgendwie so, gibt ja irgendwie so Formate noch irgendwie, vielleicht mal. Masterchef gibt es ja zum Beispiel noch. Aber also was ich da bis jetzt gehört habe, ist es halt wirklich, da geht es ja wirklich darum, dass die Leute gegeneinander aufgehetzt werden, so, dass es halt schöne Bilder gibt und halt so Big Brother-mäßig wird. Und dann denke ich mir, nee, ich will ja eigentlich im Kochwettbewerb teilnehmen und nicht, also, dann irgendwie mit Leuten rumzicken oder so. Deswegen finde ich die Küchenschlacht, das kann man ja auch ruhig mal nochmal, auch wenn es schon 100 Mal gesagt wurde, aber das kann man ja ruhig nochmal öffentlich sagen, weil der Küchenschlacht, das ist einfach so ein schönes Format. Weil einfach, das ist nicht nur so Show, sondern da wird es wirklich gelebt, dass irgendwie allen mit Respekt begegnet wird. So. Und das merkt man halt auch dort vor Ort. Ne? So, da wird einfach, jeder wird da morgens begrüßt, so vom Kameramann bis zum Tonmann und so weiter. Und es ist einfach so, Das überträgt sich irgendwie auch auf die Leute dort. Also selbst wenn die total ehrgeizig sind und irgendwie eigentlich total unsympathische Menschen sind, aber wenn die dorthin kommen, dann, ich glaube, man merkt dann einfach, dass dort das nicht gewünscht ist, sondern dass man da sich lieb zu haben hat. Und das fand ich irgendwie auch faszinierend, wie das irgendwie so das Format Einfluss auf die Menschen hat, wie sie sich dort verhält. Da sind ja echt dieselben Menschen, ja, oft dieselben Leute, die da teilnehmen, aber so die Sendung macht schon was aus mit den Leuten und welche Stimmung da so herrscht.
Spannend. Das finde ich sehr spannend. Aber Supper Clubs wirst du weitermachen? Ist es was, was dir
Genau.
Spaß macht? Du wirst ja immer gefragt, Tobias, warum hast du denn nicht umgesattelt? Warum bist du nicht Koch geworden? Warum willst du kein Restaurant aufmachen?
Also für mich steht im Vordergrund, wenn ich koche, dann möchte ich Spaß haben und dann möchte ich das kochen, worauf ich Lust habe. Und ich habe mal für mich irgendwann entschieden, also ich lebe ja jetzt persönlich nicht rein vegetarisch, aber ich habe für mich entschieden, dass so, wenn ich mal, also wenn ich für Gäste koche, dann vielleicht einen Gang mal mit Fleisch, aber der Rest ist vegetarisch. Weil es mir einfach selber, also es ist auch einfach so, dass es mir mehr Spaß macht zu kochen. Und ich will halt, wenn ich koche, will ich das kochen, woran ich Spaß habe und auch Sachen ausprobieren. Und deswegen haben wir es jetzt in der Regel, also manchmal machen wir es auch so, dass natürlich muss man sich auch manchmal ein bisschen abstimmen, wenn man mit jemandem zusammen kocht. Dann muss ich dann leider vorher schon festlegen, was ich koche. Aber am liebsten habe ich eigentlich, wenn die Gäste kommen und wissen nicht, was es gibt. Ich kann dann auf den Markt gehen und gucken, was ist da, und dann kaufe ich das ein und dann entsteht es so, ne? Und dann gibt es halt 8 Gänge oder 12 Gänge, je nachdem. Ich glaube, wir waren auch schon mal bei 16 Gängen.
Hui.
Ja, aber das ist, und das finde ich jetzt, deswegen will ich auch nicht irgendwie mich selbstständig machen oder das Ganze zum Beruf machen, weil dann würde ich diese Unabhängigkeit verlieren. Dann müsste ich ja kochen, Geld zu verdienen und halt das Kochen, was die Leute, ne, womit man halt Geld verdienen kann. Und ja, genau. Deswegen ist es eigentlich gut, so wie es ist. Und ich bin halt auch gerne Lehrer. Das macht
Das
mir halt
ist doch
auch Spaß.
schön.
Ja.
Das ist doch
Aber
wichtig.
genau. Und deswegen habe ich aber für mich auch entschlossen oder gesagt, dass ich keine Kochkurse mehr mache, weil das mir einfach zu nah dran ist. Irgendwie an meinem Hauptberuf. Also nicht, dass ich das nicht gerne mache, aber ich werde irgendwie, das ist irgendwie auch schön, wenn man halt unterschiedliche Sachen macht. Und, Kochkurs ist halt einfach wahnsinnig viel Vorbereitung. Und letzten Endes, es gibt halt relativ wenig Leute, die sagen, ich will so einen Kochkurs wirklich von Grund auf irgendwas kochen, sondern die meisten wollen ja dann nur, also ich kenne jemanden, der eine Kochschule hat und der meint, ja, also man muss da eigentlich alles vorkochen. Und die Leute dürfen dann vielleicht mal eine Möhre schälen oder eine Zwiebel schneiden. Aber mehr kann man denen gar nicht geben, weil ansonsten wird es hinterher nichts. Oder, ist ja auch ein bisschen traurig. Ja, oder es wird halt mit der Zeit irgendwie schwierig, weil die halt alle unterschiedlich schnell sind. Ja, dann musst du ja einer Gruppe auf die andere warten und so weiter. Und die meisten wollen halt auch eher kommen, um Sekt zu trinken und nicht um wirklich was zu lernen, sondern die wollen halt. Ja, ich habe ja selber auch oft dann so Kochkurse gemacht und war eigentlich jedes Mal enttäuscht, so weil muss dann hieß du jetzt hier Kochkurs beim Sternekoch. Und ja, es war wirklich, bei dem einen Kurs habe ich einen Apfel geschält und einen Würfel geschnitten. Und das war alles in, glaube ich, 9 Stunden. Dann dachte
Was?
ich mir, boah, kann ich
Wow.
jetzt hier Sterneküche lernen und habe 200 € gezahlt.
Nicht
Ja,
schlecht.
aber ich verstehe es auch, warum die das so anbieten, weil es halt einfach so nachgefragt wird. Aber was
Ja, und
ich halt,
dann verlierst du ja auch sonst die Kontrolle, also wie du schon gesagt hast. Also du musst ja ein gleichbleibend gutes Ergebnis in diesem Kurs anbieten, wo jemand sagt, ich habe 200 € bezahlt, ich möchte danach gut gegessen haben, weil es geht hier um Sterneküche und nicht die ganze Zeit schnibbeln. Und es muss immer gleichbleibend gut sein. Das ist, glaube ich, schon schwierig, weil ansonsten sagen die Leute, jetzt habe ich hier 200 € bezahlt, muss den ganzen Tag schnibbeln und es schmeckt scheiße.
Und ich kann es auch, ich kann es, glaube ich, auch echt sehr schlecht, das aus der Hand geben. Weil ich dann, also, ich will dann irgendwie, ich denke so, das sind zum Beispiel meine Rezepte. Und ich will dann, dass es dann auch so gut wie möglich schmeckt. Und wenn andere dann mitkochen und ich dann schon sehe, oha, das ist jetzt irgendwie komisch geschnitten oder da hat jetzt jemand zu viel Zitronensaft rein oder so, dann werde ich schon nervös. Das ist ganz komisch bei mir, weil als Lehrer bin ich irgendwie total entspannt, glaube ich. Da triggert mich irgendwie gar nichts und so im Alltag auch irgendwie, glaube ich, bin ich jetzt überhaupt nicht so der zwanghafte Typ oder so, aber beim Kochen, da trage ich das nicht, wenn jemand meine Rezepte irgendwie so nachkocht und es ist dann nicht so, wie ich das möchte irgendwie. Dann denke ich so, dann denken die Leute, hä, was ist denn das? Komisches Rezept irgendwie.
Gut, aber ich koche ja auch zum Beispiel aus deinem Buch nach und poste ein Bild. Ist das für dich zu ertragen? Andere machen das auch. Du teilst die auch? Oder ist das so die Grenzerfahrung?
Nee. Aber bei so einem Kochkurs, wenn ich dann mit den Leuten dann da sitze und die probieren das alle und dann sagen die vielleicht, ja, irgendwie interessant, aber irgendwie, ich weiß nicht, so meins und ich denke, ja, denke ich gerade auch. Aber da denke ich so, ja, die denken jetzt alle, die Rezepte von dem Henrichs, die sind ja völlig strange. Und eigentlich denkt man so innerlich, ja, eigentlich, es könnte gut sein, aber das kann ich irgendwie schwer aushalten. Also ich habe ich irgendwie für mich festgestellt. Deswegen ist Kochkurs einfach schwierig irgendwie.
Wie war das denn dann bei deinem Kochbuch? Die Fotos hat ja Hubertus Schüler gemacht. Hast du die Teller dann selber angerichtet, damit die Sachen auch so aussehen, wie du möchtest, dass sie aussehen?
Nee, tatsächlich war es so, dass da ein Fußstylist das gemacht hat. Es war auch insgesamt eine tolle Erfahrung, da mal dabei zu sein. Und ja, auch irgendwie echt zwei super nette Menschen. Und aber es war natürlich, also ich durfte auch einen Tag oder 2 Tage dabei sein und mal zugucken. Aber ich durfte nichts selber machen. Und ja, das ist natürlich auch nicht so leicht, ne? Man hat ein Bild im Kopf, wie es angerichtet wird und so, wie groß die Sachen sind und was da drauf kommt. Und das dann so aus der Hand zu geben, war nicht so leicht, aber dadurch, dass die Stimmung da einfach super war, dann war es einfach eine tolle Erfahrung, auch einfach mal zu sehen, wie viel Aufwand da so in so einem Kochbuch steckt, ne? Dass da irgendwie 2 bis 3 Bilder an einem Tag geshootet werden. Wo ich dachte so, okay, ich dachte, die, weiß ich nicht, so ein ganzes Buch wird da in 2 Tagen durchgemacht, aber ja, also da steckt schon echt viel Aufwand drin. Und ich fand es auch interessant, wie viele Jobs es gibt, die mit dem Kochbuchbereich zu tun haben. Also ich wusste nicht, dass es irgendwie Leute gibt, die professionell Kochbuchlektorat machen und Rezepte prüfen und sowas. Also es war mir echt nicht bekannt. Und habe jetzt aber auch echt festgestellt, wie wichtig und sinnvoll das ist. Und ich glaube halt, manche so günstig produzierten Kochbücher, die haben das halt nicht. Und dann kochst du halt ein Rezept nach und merkst dann so,
Ja, auch
100 Gramm
bei
Salz, das kann irgendwie nicht stimmen.
gekauften Lizenzen ist es manchmal ein bisschen
Ja,
schwierig,
ja.
stelle ich fest. Also wenn es deutschsprachige AutorInnen sind, dann ist es meistens konsistenter in der Qualität, als wenn
Ja.
das jetzt gekaufte Lizenzen sind, Lizenzkochbücher sozusagen. Dann ist nochmal eine ganz andere Nummer, auch das zu lektorieren und auch zu übersetzen.
Ja.
Hier der Hörtipp, Julia Bauer war auch im Kochbuch-Podcast, war eine spannende Folge über Kochbuchlektorat, macht sie nämlich. Und unterstützt auch zum Beispiel Sterneköche, wenn die so ein Sterne-Kochbuch dann schreiben sollen. Ist nämlich auch nicht so einfach, sind nämlich keine Kochbuchautoren, sondern sind ja Köche. Das
Ja,
kann, ja.
und ich glaube, gar nicht so wenige von denen können nur so halbe Sätze schreiben. Wenn man mal mit denen, ja. Also müssen sie ja auch nicht, aber.
Nee, müssen sie auch nicht. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, dann die dazu zu bringen, praktisch da überhaupt den Prozess sozusagen der Entstehung des Gerichts darzustellen, weil wenn die das ans Team weitergeben, machen die das ja komplett anders, als wenn sie das jetzt niederschreiben würden oder jemand anders es für sie niederschreibt. Das sind auf jeden Fall ein paar lustige Geschichten auch, die Julia erzählt hat.
Das glaube ich. Also das war jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Das gehört noch nicht
Nein.
zu deren Berufsbild. Also die sind ja keine Schriftsteller oder sowas. Aber ich finde es dann schon, wenn man dann mal gesehen hat, was die Leute so als Text eingereicht haben, beim Verlag und was dann im Endeffekt im Vorwort steht, dann ist es schon manchmal interessant, was da so, was da draus wird.
Aber auch in deiner Funktion als Lehrer, die einzige Brücke, die du dann noch hast zum Kochen, ist die Koch-AG, oder? Aber da kocht ihr einfach ganz andere Sachen.
Da kommen wir ganz andere Sachen. Also am Anfang wollte ich da auch immer ganz ambitionierte Sachen machen mit denen. Ich habe sogar versucht, Makarons mit denen zu machen. Also es war essbar. Aber jetzt habe ich irgendwann gemerkt, dass einfach, ja, ich habe ja dann 1,5 Stunden Zeit und dann, wenn man, ja, bis die drinnen sind, Hände gewaschen haben und am Ende braucht man ja auch wahnsinnig viel Zeit zum Aufräumen. Und dann ist man froh, wenn man irgendwie, ja, einen fertig gekauften Pizzateig aus der Packung holt, Tomatenpampe drauf macht und mit Sachen belegt und dann backt und isst und so. Also das, da habe ich auch gemerkt, da muss man irgendwie anders rangehen. Aber es macht unglaublich Spaß. Also ich glaube, es sind die 2 anstrengendsten Stunden in der Woche. Aber es macht auch unglaublich Spaß und es ist auch total süß. Wenn dann irgendjemand fragt, Henriks, wo ist denn diese Messerspitze? Ich suche die ganze Zeit die Messerspitze. Die steht da im Rezept. Ich so, ah ja, stimmt, steht ja da. Muss ein Werkzeug sein.
Das ist süß.
Und solche Sachen, einfach goldig. Aber
Aber da lernt man was fürs Leben. Das ist eigentlich ziemlich handfest, wenn man dann mal
ja.
auszieht. Also meine Ernährung, als ich ausgezogen bin und studiert habe, die war, also Nudeln konnte ich kochen, aber bei Kartoffeln wurde es schon schwierig. Die sind aber auch alle anders. Das hat sehr lange gedauert, bis ich festgestellt habe, dass verdammt nochmal jede Kartoffel wirklich anders ist, wenn man
Ja,
sie kocht.
das stimmt.
Das lernt man auch nicht, steht nicht drauf.
Ich kann bis heute keinen Reis kochen, also so im Topf. Ich weiß auch nicht. Da fehlt
Das
mir ein
tut irgendwie
bisschen.
gut, wenn du das sagst, tut mir das total gut.
No. Ja, aber ich glaube tatsächlich, die Koch-AG, also eigentlich sollte das jeder eigentlich mal irgendwie machen in der Schule. Also ich finde es irgendwie auch schade, dass das wirklich so beschränkt ist auf andere Schulformen. Aber im Gymnasium gibt es ja wirklich ja gar nichts. Also,
Nee, ich glaube, an unserem Gymnasium gibt es das auch nicht, wo mein großes Kind drauf ist. Wobei die wirklich viele AGs haben.
ja.
Müsst ihr nochmal in der Liste nachschauen. Die hat 2 bis 3 Seiten. Mal
Oha.
gucken. Aber es gibt viel. Also Bienen gibt es da auch. Aber ob es Kochen gibt. Und sie ist halt zu Hause sehr verwöhnt, weil ich
Ja.
ja immer so viel koche. Und die ist ein bisschen mehr so wie du. Die hasst Rezepte. Und sie kocht immer nach frei Schnauze.
Ja.
Und sie hatte eine ganz exzessive Brotbackphase, komplett ohne Treibmittel. Also es war immer hauptsächlich Mehl,
Okay.
Wasser und Streusel. Wir haben sehr lange Mehl, Wasser und Streusel gebacken. Es war sehr interessant. Und ich liebe ihre Experimentierfreudigkeit. Mal gucken, was draus wird, wenn man sieht, was aus dir geworden ist mit deiner
Ja.
Experimentierfreudigkeit. Go for it, girl.
Aber sowas von Hallo. Ich muss ja auch sagen, ist ja auch Quatsch, dass man irgendwie damit anfängt zu experimentieren und dann klappt alles, ne? Das ist irgendwie ja, also wenn ich jetzt auch wirklich nochmal Bilder von früher anschaue oder so, ne? Wer irgendwie Spaß hat, in meinem Instagram-Account bis ganz hinten zu scrollen, der wird es auch sehen, dass da vielleicht eine kleine Entwicklung passiert ist. Und ja, also so im Nachhinein glaube ich, dass es auch gut war, dass ich am Anfang wirklich nur Freunde und Kollegen eingeladen habe und die dann netterweise gesagt haben,
Lecker.
interessant.
Gurke mit weißer Schokolade. Gut,
So.
dass du es vorher gesagt hast.
Ja. Und ich wollte ja als Kind schon immer irgendwie so Kuchenrezepte neu erfinden. Und das waren immer so teigige, marzipanartige Klumpen.
Ja, genau. Genau.
Und mein
Das sind
Vater
sie.
hat es immer zu Weißglut gebracht, weil der ist halt sehr genau und da muss man immer sich ganz immer so, ne, so nach dem Motto, irgendjemand hat sich ja was gedacht bei dem Rezept, das muss genau nachkochen und nicht aber irgendwie lustig alles zusammengemixt. Ja, aber im Nachhinein bin ich froh und glaube ich, wahrscheinlich, also hoffe ich eher auch, dass ich da in dem Punkt in der Küche zumindest nicht auf viel gehört habe. und irgendwie halt experimentiert habe und es ausprobiert habe und so.
Auf jeden Fall ist dein Instagram-Kanal sehr zu empfehlen. Ich genieße zum Beispiel auch immer sehr, A, wenn du Teller anrichtest und B, wenn du wieder auf Reisen bist und irgendwo anders in Töpfe guckst, beziehungsweise schön essen gehst. Das freut mich immer sehr, da zu schauen, was du alles probierst und schaust, was es sonst so gibt, draußen in der Welt zu essen. Deinen Instagram-Account verlinke ich auf jeden Fall. Dein Buch heißt School of Taste Veggie. Ist bei Becker Jöst Volk Verlag erschienen. Ist, wie ich finde, ein wunderbares Buch für alle, die, du hast es schon gesagt, schon ein bisschen kochen können und jetzt noch tiefer einsteigen wollen. Oder auch, ich finde, auch für Leute, die ambitioniert einsteigen wollen. Also die gleich Bock
Ja.
haben, verrücktes Zeug zu machen und dabei im vorderen Teil viel zu lernen. Das ist nämlich auch dabei. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr
Und
gerne.
wie gesagt, ich bin gespannt, welche kulinarischen Abenteuer da noch auf dich warten und was wir noch zu sehen bekommen bei dir.
Ich auch. Dankeschön.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.